Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich möchte das Thema einleiten mit einem Wort des Apostels Paulus aus Epheser 5, Vers 15 und folgende. Dort heißt es, seht nun genau zu, wie ihr umherwandelt. Das heißt, wie ihr euer Leben gestaltet. Dort steht im Griechischen das Wort akribos, das wir ja auch als Fremdwort kennen, von einer präzisen Genauigkeit. Seht nun genau zu, auf welche Weise ihr euer Leben gestaltet, wie ihr euer Leben führet, wie ihr umherwandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Termine auskaufet, denn die Tage sind böse. Ich habe hier ein merkwürdiges Wort hineingelesen. Es steht nämlich nicht im Griechischen das Wort, das sonst für Zeit verwendet wird. Chronos, der Zeitenfluss, in den wir hineingestellt sind, auch im Laufe unseres Lebens. Sekunde um Sekunde, die hinabtaucht in die Vergangenheit. Die fließende Zeit, die auch schon der antike Mensch mit einem Fluss, mit einem Strom verglichen hat, sondern hier steht ein Wort für ganz bestimmte Termine, für Heilstermine Gottes, die er von oben herab hineinordnet in den Zeitenfluss der Weltgeschichte und in den Zeitenfluss unseres Lebens. Es sind jene Gotteszeiten, die gefüllt sind mit göttlichen Gelegenheiten. Und dazu muss man weise sein. Nicht als Unweise, sondern als Weise, die in der Lage sind, die Kairoi, die göttlichen Heilstermine auszukaufen. Denn die Tage sind böse. Und das gilt nun besonders für unsere letzte Zeit, in der wir stehen. Dieses Auskaufen ist im griechischen Grundtext ein Begriff, der sonst von einem Wochenmarkt gebraucht worden ist, von einem Warenangebot, von einem günstigen Warenangebot, das dann von irgendeinem Käufer völlig leer gekauft worden ist. Auskaufen. So sollten wir der Zeit unseres Lebens gegenüberstehen, weil wir wissen, sie ist gefüllt mit göttlichen Gelegenheiten, mit göttlichen Heilsterminen, mit jenem wunderbaren Heute. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Und Vers 17 noch, darum seid nicht Unverständige, sondern werdet Einsichtige in das, was der Wille des Herrn ist. Und ich bin immer wieder so froh, dass hier nicht steht, seid Einsichtige, denn wir sind das alle noch nicht in genügendem Maße, sondern werdet Einsichtige. Hier bietet uns der lebendige Gott allezeit einen neuen Anfang der Gnade an, einen neuen Einstieg in dieses Werden, in der Sohnschaft, dass man nicht mehr unverständig ist, sondern dass man einsichtig wird in das, was der Wille des Herrn ist, nicht nur im Blick auf die Heilsgeschichte, sondern auch im Blick auf unser Leben. Langenberg hat gesagt, es ist die große Gefahr der endzeitlichen Zeitenwende, dass die Gotteskinder unverständig werden. Nun wollen wir auf diesem Hintergrund, wir kommen dann gelegentlich noch einmal darauf zurück, aus der Geschichte Hiskias hören. Als ich vor Jahren einen Bergunfall hatte, der mich dann zu 9 Monaten Krückenexistenz geführt hat und dann im Krankenhaus lag, wurde ich erinnert an ein Wort des großen Königs Hiskia, nämlich ein Wort vom vorsichtigen Wandeln. Und das liegt ja dann auch nahe, wenn man unvorsichtig gewandelt ist und dann die Folgen tragen muss. In Jesajas 38, das wir uns dann noch genauer anschauen werden, in seinem letzten Gebet, in seinem Dankgebet steht dieses Wort, Jesajas 38, Vers 15. Was soll ich sagen, dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat? Ich will vorsichtig wallen alle meine Tage wegen der Betrübnis meiner Seele. O Herr, durch dieses lebt man und in jeder Hinsicht liegt darin das Leben meines Geistes. Vorsichtiges Wandeln, das ist das, was uns ja auch der Apostel Paulus empfiehlt, wenn er sagt, dass wir genau zusehen sollen, wie wir umherwandeln. Vorsichtiges Wandeln ist nicht etwa ein neurotisches Verhaltensmuster, dass wir uns ständig den geistlichen oder emotionalen Puls fühlen. Wir dürfen im Namen unseres Herrn Jesus Christus auch rüstige und kräftige Schritte tun auf dem Glaubensweg und geistliche Entscheidungen fällen. Vorsichtiges Wandeln ist weisheitsvolles Wandeln im Blick auf den ungeheuren Sog unserer Zeit zur Dämonie hin. Im Blick darauf, dass keiner von uns ein Vakuum sein kann und ein Vakuum bleiben kann. Entweder sind wir gefüllt mit den Kräften der Finsternis oder wir sind gefüllt mit den Kräften des Wortes Gottes, des Friedens Gottes und des Geistes Gottes. Das heißt vorsichtiges Wandeln. Und nun wollen wir hineinschauen in das Leben und in die Krankheit und in die Errettung des großen Königs Hiskia. Hiskia war ja ein Mann nach dem Herzen Gottes, der größte nach dem König David. Ein großer Reformator, der Israel noch einmal vor der drohenden babylonischen Gefangenschaft aus dem Götzendienst herausgerissen hat. Einer der größten Männer in der Geschichte Israels. Wir lesen dazu 2. Könige 18, Vers 1 bis 5. Und es geschah im dritten Jahre Hoseas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sekarias. Und er tat, was recht war in den Augen Jehovas, nach allem, was sein Vater David getan hatte. Er tat die Höhen hinweg, das heißt die Höhenheiligtümer der Götzen. Er zerschlug die Bildsäulen und rottete die Asherah aus. Jene Göttin, die zur religiösen Verehrung vor allem die Sexualität einsetzte. Die dann bei den Germanen zur Ostera wurde, im Griechentum zur Diana. Und von diesem Wort Ostera kommt ja unser Wort für Ostern. Ich bin immer froh, wenn ich in Italien bin, mal zum Urlaub oder so, dass ich dann was von Passa lese und nicht das Wort Ostern, Ostera. Er rottete die Asherah aus und zertrümmerte die eherne Schlange, welche Mose gemacht hatte, denn bis zu jenen Tagen hatten die Kinder Israel ihr geräuchert und man nannte sie Nehustan, die Eherne, die Kupferne. Das war ja jenes Zeichen der Errettung, das Jehova gegeben hatte, jenes wunderbare Vorbild auf das Todesleiden unseres Herrn. Alle von den Schlangen gebissenen wurden heil. Dann hat man diese Kupferschlange aufbewahrt, sie wurde zu einem Dokument der Geschichte, zu einem Erzeugnis der Tradition und schließlich und endlich hat man ihr als einem Götzenbild geopfert und ihr gedient. So können die heiligsten Dinge in der Geschichte der Gemeinde Jesu und in unserem Leben zur bloßen Tradition, ja sogar manchmal zum Götzendienst werden. Deshalb sagt der Apostel Petrus, dass der Herr Jesus durch seinen Opfertod und durch sein Blut uns auch losgekauft hat von der inhaltlosen und eitlen Vätertradition, die nicht auf dem Worte Gottes begründet ist. Und Vers 5, er vertraute auf Jehova, den Gott Israels, und nach ihm ist seinesgleichen nicht gewesen, unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm gewesen waren. Was ist das doch für ein glänzendes Zeugnis Gottes über diesen entschlossenen Mann? Vielleicht lese ich hier noch Kapitel 20, Vers 3. Da sagt ja dann der König Hiskia: Ach Jehova, gedenke doch, dass ich in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Ein Mann mit ungeteiltem Herzen. Und dieser Mann erlebt nun auch jenen großen, von Gott geschenkten Sieg mitten in einer verzweifelnden Situation, als nämlich das Heerlager der Assyrer die Stadt Jerusalem umgeben hat, umzingelt hat, und als nur noch eines droht, nämlich Vernichtung, Einnahme Jerusalems, Plünderung, Tod, Gefangenschaft, und als dann der Herr selbst eingreift in dieser Situation. Es wird uns berichtet in Jesaja 37, wo der Engel Jehovas im Lager der Assyrer 185.000 Soldaten schlägt und am anderen Morgen liegen sie als Leichname da. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Und es geschah, als er sich niederbeugte im Hause Nisrocks, seines Gottes, das heißt auf Deutsch des großen Adlers. Da erschlugen ihn Adramelech und Scharezer, seine Söhne, mit dem Schwerte, und sie entrannen in das Land Ararat. Und Esarhaddon, sein Sohn, wurde König an seiner Stadt. So hat Gott noch einmal die große Gefahr abgewendet. Jenes Heerlager der Assyrer geschlagen mit einem tödlichen Schlag. Das alles hat er erlebt. Das alles war die Frucht seines Glaubens, seiner entschlossenen Hingabe, dass er mit dem Götzendienst aufgeräumt hat. Und dann geschieht etwas, das bricht in sein Leben hinein, als wäre es der Gegenschlag des Feindes Gottes, als wäre es der Zugriff des Satans. Und das haben wir vielleicht auch schon einmal erlebt, wenn wir Stunden oder Tage oder Wochen besonderen Segens hatten. Vielleicht auch Stunden besonderer Vollmacht, wo wir anderen im Namen Jesu Christi dienen konnten. Dass oft dann direkt danach Dinge in unser Leben kommen, die uns zu Boden werfen und zu Boden drücken wollen. Verzweiflung und Versuchung, Anfechtung und Leiden, wie ein Schlag von der Gegenseite. Da lesen wir in 2. Könige 20, Vers 1, in jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Tode, zum Sterben. Und Jesajas, der Sohn Amots, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht Jehova, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und keineswegs genesen. Nun, wenn wir in solchen Stunden die Dinge auf den Satan zurückführen, dann sollten wir eines wissen, das, was uns der Apostel Petrus sagt, in 1. Petrus 4, 12 bis 13, wenn Leiden in unser Leben hereinbrechen, unvermutete Versuchungen und Anfechtungen, scheinbare Schläge des Feindes, so sollten wir sie nicht als etwas Fremdartiges empfinden. Das heißt, als etwas, was aus einer andersartigen Quelle kommt, als von dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das Fremdartige ist das Dämonische, ist das, was der Finsternis zugehört. Kinder Gottes wissen es. Nur gutes und vollkommenes Geschenk kommt von dem Vater der Lichter. Und er, der in unser Leben hineinwirkt, beabsichtigt mit all diesen Dingen das Gute in uns auszugestalten, nämlich die Hineingestaltung in das Bild des Erstgeborenen der Söhne. Hiskia wird krank zum Sterben. Ich habe kürzlich einmal ein Gedicht von Theodor Storm gelesen. Er hat geschrieben, ein Punkt nur ist es, kaum ein Schmerz, nur ein Gefühl empfunden eben, und dennoch spricht es stets da rein, und dennoch stört es dich zu leben. Wenn du es anderen klagen willst, so kannst du es nicht in Worte fassen. Du sagst dir selber, es ist nichts, und dennoch will es dich nicht lassen. So seltsam fremd wird dir die Welt, und leis verlässt dich alles Hoffen, bis du es endlich, endlich weißt, dass dich des Todes Pfeil getroffen. Und dann plötzlich der Arzt eine Diagnose enthüllt, vielleicht einen Krebsbefund, gegen den es menschlich gesehen keine Mittel gibt und kaum eine Chance der Heilung. Wie stürzen wir dann in uns selbst zusammen? Und dabei ist es so, dass ein Arzt immer noch irren kann. Aber hier wird die Diagnose dem König Hiskia von dem lebendigen Gott selbst gestellt, durch den Mund seines Propheten. Unwiderrufbar. Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Du wirst keineswegs genesen. Und da möchte ich dir eine Frage stellen. Laufen Gottes Gerichtspläne so klar vorherbestimmt ab, dass nichts, auch kein Gebet, jemals eine ändernde oder eine aufschiebende Wirkung haben könnte? Ist die prophetische Botschaft, die hier dem Hiskia gegeben hat, unwiderrufbar? Ist das alles so klar vorherbestimmt, dass man dann resignieren muss? Hiskia hätte sagen können, ja Herr, dein Wort ist wahr, ich kann nichts anderes als das akzeptieren. Und dann wäre er verstummt bis zu seinem Tode. Aber er hat gebetet. Ich möchte das zum Beispiel einmal aufwerfen bei der Frage nach dem von Gott bestimmten Todestag. Wir sagen immer wieder, keiner stirbt an einer bestimmten Krankheit, sondern jeder zu der Stunde, die Gott vorherbestimmt hat, nach dem Willen Gottes. Und das ist gewisslich wahr. Das ist sogar biologisch wahr. Im Psalm 139 wird uns ja das embryonale Werden eines Menschen berichtet. Dort lässt uns David durch das Mikroskop des Geistes sogar hineinschauen in jenes Zusammengerollte, jenen genetischen Erbfaden, der im Kern einer jeden Zelle ist und der das ganze Erbprogramm trägt. Und dann steht auch dort geschrieben, dass Gott die Tage vorherbestimmt hat in unserem Leben, die für uns werden sollen. Und man weiß heute, dass das Alter eines Menschen im Wesentlichen in seinem Erbmaterial, in seinen Genen vorprogrammiert ist. Und daran scheitern auch alle Bemühungen, das Alter des Menschen wesentlich zu verlängern. Wir können nur eines tun, dass wir unser Alter so gestalten, auch mit Hilfe der von der Medizin angebotenen Hilfen, dass wir dieses Alter menschenwürdig durchleben können, sodass wir nicht allzu vielen zur Last fallen müssen. Dazu sind Mittel gegeben und dazu dürfen wir unseren Verstand gebrauchen mit Gottes Hilfe. Aber wir können der Länge unseres Lebens keinen Tag hinzusetzen. Aber wir können unser Leben verkürzen. Der Selbstmörder stirbt nicht nach dem Willen Gottes an dem Tag, den der heilige Gott vorbestimmt hat, sondern an einem selbstgesetzten Tag. Der Blutschänder, der im Korintherbrief genannt wird und den der Apostel Paulus dem Satan übergeben hat zur Zerstörung seines Fleisches, damit sein Geist errettet werde am Tage des Herrn Jesus, starb nicht im Maximum dessen, was Gott ihm an Tagen des Lebens zugebilligt hat. Sondern es war seine Schuld, die ihn vorzeitig hinweggerafft hat. Und ich möchte auch hinweisen auf das ernste Wort über das Herrenmahl, über das Abendmahl, dass wenn wir in unwürdiger Weise daran teilnehmen, wir uns vielleicht sogar Schwachheit, Krankheit oder gar Tod als Gericht Gottes zuziehen können. Das ist ein ernstes Wort. Das sind Verkürzungen des Lebens. Kann man das Leben auch unter bestimmten Fällen, unter bestimmten Bedingungen verlängern? Hier bei Hiskia haben wir einen solchen Fall. Ich möchte weiterlesen, 2. Könige 20, Vers 2 bis 3. Dort, wo wir das erste Gebet Hiskias finden. In jenen Tagen wurde Hiskia krank zum Sterben, und Jesajas, der Sohn Amots, der Prophet, kam zu ihm und sprach zu ihm: So spricht Jehova, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und keineswegs genesen. Da wandte er sein Angesicht gegen die Wand und betete zu Jehova und sprach: Ach Jehova, gedenke doch, dass ich in Wahrheit und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt und getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte sehr. Oder wie es im Hebräischen heißt, und Hiskia weinte ein sehr großes Weinen. Er erinnert an sein Leben. Er erinnert an das, was er Gutes getan hat für den lebendigen Gott. Es ist ein kurzes und präzises Gebet. Der Herr Jesus hat ja einmal gesagt, wir sollen nicht viel plappern, wie die Heiden, die da meinen, wenn sie stundenlang beten oder gar eine Nacht hindurch, dass sie dann ihren Gott, ihren Götzen, aufwecken vom Schlaf, sodass er besser hört. Er sagt, euer Vater weiß, was ihr bedürft. Und wir dürfen uns diesen Rat zu Herzen nehmen. Hiskia hat danach gehandelt. Wir sollten die Dinge beim Namen nennen, die Sünde Sünde nennen, die Krankheit mit Namen nennen. Wir sollten die Dinge ausbreiten vor unserem Gott und präzise und genau beten und klar und deutlich, so wie es Hiskia hier getan hat. Ich werde hier immer wieder erwähnt an einen Mann namens Nehemia, der beim Aufbau der Mauern Jerusalems ungeheure Schwierigkeiten zu bewältigen hatte und unter dem Druck der Feinde Israels stand. Dieser Mann hat ein Tagebuch geführt. Lesen Sie einmal das Büchlein Nehemia. Und in diesem Tagebuch finden wir immer wieder in besonders notvollen Situationen seines Aufbauwerkes kurze, präzise Gebete. Es sind 10 Gebete, die die Grundpfeiler dieses Büchleins bilden. Und in diesen Gebeten kommt immer wieder der eine Satz vor: Ach Herr, gedenke es mir zum Guten. Ich weiß noch, wie Bruder Willi Schirmacher mir mal gesagt hat: Ach, geh mir doch weg mit diesem Nehemia, der sich immer beruft auf seine guten Taten. Nun, das ist nicht nur alttestamentlich, sondern auch der Apostel Paulus weiß durchaus etwas, dass wir auf dem Boden der Gnade und der Erlösung solche sein sollten, die gute Werke zeigen sollten als Frucht des Glaubens. Und in Hebräer 6, da steht doch ein ganz eigenartiges Wort zu diesem Lohngedanken, der auch hier bei Hiskia erscheint. Hebräer 6, Vers 10. Denn Gott ist nicht ungerecht, eures Werkes zu vergessen und der Liebe, die ihr gegen seinen Namen bewiesen habt, als ihr den Heiligen gedient habt und noch dienet. Gott ist nicht ungerecht. Er ist der Belohner, wenn wir auch nicht durch gute Werke den Weg der Erlösung bauen können. Aber sie sind die Frucht des Glaubens. Und so sagt es auch hier Nehemia: Ach Herr, gedenke es mir, dass ich mit ungeteiltem Herzen und in Wahrheit vor deinem Angesicht gewandelt habe. Und ich glaube, er hat nicht gelogen. Und dann dreht er sich zur Wand, nicht etwa in Verbitterung, nicht etwa deshalb, weil er sagt, nun will ich keinen mehr sehen. Nun bleibt mir alle vom Halse, auch die Brüder und Schwestern, die mich besuchen wollen in meiner Todesnot, in meinem Todesleiden. Sondern das hat einen ganz anderen Grund. Ich möchte einmal sagen, als er sich zur Wand drehte, hat er einen großen Glauben bewiesen, einen Glauben in der Weise des Glaubens Abrahams. Was war die Weise des Glaubens Abrahams? Er wusste, weil Gott geschworen hat, in Isaak soll einmal dein Same genannt werden und das Volk gebaut werden, das mir gehören soll. Und weil er gesagt hat, gehe zum Moria und schlachte deinen Isaak, kann er nicht anders handeln, weil er kein Lügner ist, als dass er meinen Isaak aus dem Tode wieder auferweckt. Weshalb er ihn dann auch als sein Gleichnis der Auferstehung Jesu am dritten Tage nach seinem Wegzug von zu Hause wieder erhielt. Es ist ähnlicher Glaube. Die Wand seines Palastes ist nämlich die Wand zum Tempel hin. Er betet hier in ähnlicher Weise wie ein Daniel, der die Fenster öffnete zum Gebet in Richtung auf Jerusalem, auf Jerusalem, die Stadt des großen Königs, wo Gottes Name und Gottes Ehre wohnt, im heiligen Tempel. Der Palast war an den Tempel gebaut. Es ist die Wand. Ich muss immer wieder daran denken, wenn heute Juden vor der Westmauer des Tempels, jenem letzten Überrest des Heiligtums Israels, beten in der Körpersprache, die in den Psalmen geboten ist, wo es heißt, du sollst mit deinem ganzen Leibe und mit allen deinen Gliedern Jehova, deinen Herrn, loben. Und deshalb tun sie das dann auch, in jener merkwürdigen Weise, dass sie sich beim Gebet und beim Lesen der Schriften bewegen. Und wer das nicht weiß, der lächelt darüber. Oder wenn sie dann die Gebete, die sie haben, die Bitte, die sie haben, auf Zettelchen schreiben und in die Ritzen der Mauersteine hineinstecken, wo die Schechina Gottes wohnt, die mit ihnen ins Exil gegangen ist, die Lichteswolke der Herrlichkeit. Er dreht sich zur Wand, denn dieser Mann, dieser Hiskia, hatte noch keinen Sohn und Erben und Nachfolger. Er hatte aber die Verheißung Gottes, der nicht lügen kann, als Grundlage seines Gebetes, und deshalb war sein Gebet ein Gebet nach dem Willen Gottes. Gebete, die nach der Verheißung Gottes geschehen, nach dem Worte Gottes, sind Gebete nach dem Willen Gottes. Nicht jedes Gebet ist ein Gebet nach dem Willen Gottes. Denn es steht geschrieben in 1. Könige 2, Vers 4. Auf das Jehova sein Wort aufrecht halte, das er über mich geredet hat, indem er sprach, wenn deine Söhne auf ihren Weg Acht haben, so dass sie vor mir wandeln in Wahrheit, mit ihrem ganzen Herzen und mit ihrer ganzen Seele, so soll es, sprach er, dir nicht an einem Manne fehlen auf dem Throne Israels. Ein Wort des Königs David vor seinem Tode. Und Hiskia war ein Mann, der in Wahrheit gewandelt war. Und er beruft sich auf diese Verheißung Gottes. Er, der keinen Nachfolger auf dem Throne hat, keinen Sohn und Erben. Und deshalb habe ich gesagt, es ist verheißungsgebundener Glaube, der sich zur Wand des Tempels dreht und der da sagt, du, Jehova, du Gott unserer Väter, du hast geschworen, es wird nicht fehlen an einem Manne, der auf dem Throne Israels sitzt. Es ist erschütternd, dass dann der Sohn, den er bei seiner Lebensverlängerung erhalten hat, jener Manasse ist, der dann Israel wieder mit Götzendienst angefüllt hat in einer schauerlichen Weise, von dem es heißt, dass er ganz Jerusalem erfüllt hat mit Blut, so dass seine Gassen überströmten und dass er die Kindlein und Säuglinge in jenen eisernen Glutöfen des Baal verbrannt hat bei lebendigem Leibe. Dieser Manasse ist sein Sohn gewesen, sein Nachfolger. Und erst sein Enkel Josia ist es, der noch einmal dann im Sinne seines Großvaters Hiskia jenes große reformatorische Werk beginnt, mit dem Götzendienst in Israel aufzuräumen. Ja, ist nun Hiskia erhört worden? Nun schauen wir wieder hinein in 2. Könige 20, Vers 4 bis 6. Und ich möchte hier einmal sagen, ich möchte nicht in der Haut des Propheten Jesajas stecken, der gesagt hat, ich sage dir das Wort des lebendigen Gottes, bestelle dein Haus, denn du wirst sterben und nicht genesen. Und dann heißt es, und es geschah, Jesaja war noch nicht zur mittleren Stadt hinausgegangen, da geschah das Wort Jehovas zu ihm also, kehre um und sprich zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht Jehova, der Gott deines Vaters David, ich habe dein Gebet gehört, ich habe deine Tränen gesehen, siehe, ich will dich heilen. Am dritten Tage wirst du in das Haus Jehovas hinaufgehen. Wieder einer jener dritten Tage, die vorbildlich sind für den dritten Tag der Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Und ich will zu deinen Tagen 15 Jahre hinzufügen. Und von der Hand des Königs von Assyrien will ich dich und diese Stadt erretten. Und ich will diese Stadt beschirmen um meinet und um Davids meines Knechtes willen. Da muss nun der Prophet seine ursprüngliche Prophetenbotschaft widerrufen. Es ist doch eine eigenartige Tatsache, dass Gott hier scheinbar etwas, das er im Leben des Hiskia angekündigt hat, bereut. Wir lesen ja manchmal in der Heiligen Schrift etwas von der Reue Gottes, die darauf gründet, dass er seiner Verheißungen gedenkt, oder besser, dass Menschen, die in der Testsituation stehen, ihn an seine Verheißungen erinnern, im Glauben an das Wort. Ich möchte nur zwei Dinge erwähnen. Da ist jenes Geschehen des goldenen Kalbes. Und nachdem Mose herabgestiegen ist vom Berge, sagt der lebendige Gott zu ihm, ich werde dieses Volk Israel vernichten und ich werde aus dir und deinem Samen ein neues Gottesvolk schaffen, das mir gehorsam sein soll. Testsituation. Was war das für eine Chance? Für den Knecht Gottes, für Moses, der treu war in seinem ganzen Hause, wobei freilich die Frage offen blieb, ob nicht auch seine Nachkommen in der Ohnmacht des Fleisches sündigen würden wie Israel. Da fällt dieser Mann, dieser treue Gottesknecht, auf die Knie und sagt, O Herr, das kannst du nicht tun. Wenn du Israel vernichtest, dann streiche auch mich aus dem Buch des Lebens. So wie dann später der Apostel Paulus einmal gesagt hat, ich möchte verflucht sein, unter Bann gestellt sein, von Jesus Christus hinweg, zugunsten meiner Brüder nach dem Fleische aus Israel, damit etliche von ihnen gerettet würden. Und dann hält Moses dem lebendigen Gott seine Verheißungen vor und sagt, was werden deine Feinde sagen? Deine Feinde in der unsichtbaren und sichtbaren Welt, sie werden sagen, dieser Gott hat begonnen, sein Volk zu erretten und er war nicht in der Lage, es hindurchzuführen und es zum Ziele zu bringen. Das wirst du doch nicht tun. Da erbarmt sich Gott und lässt sich des Übels gereuen, wie es heißt. Oder wie es Buber so schön übersetzt, da schmerzte es Gott in sein Herz hinein. Es ist nämlich gar nicht ein Bereuen, denn Gott ist nicht ein Menschenkind, das er bereut. Da leidete es Gott, sagt Martin Buber nach dem Hebräischen, da schmerzte es Gott in sein Herz hinein. Oder jener Prophet Jona, der in der Stadt Ninive das Gericht Gottes verkündigen sollte, und der es auch getan hat, das Gericht über den kommenden großen Feind Israels, von dem er als Prophet ganz genau wusste, das werden einmal jene Feinde sein, die die 10 Stämme des Nordreiches in die Gefangenschaft und in das aufgerieben werden sein hineinführen werden und die Israel vernichten werden. Und seine Prophezeiung trifft nicht ein. Da heißt es in Kapitel 3, Vers 10, und Gott sah ihre Werke, dass sie von ihrem bösen Wege umgekehrt waren, und Gott ließ sich des Übels gereuen, wovon er geredet hatte, dass er es ihnen tun wollte, und er tat es nicht. Und es verdroß Jona sehr, und er wurde zornig gegen Gott. Und er betete zu Jehova und sprach, ach Jehova, war das nicht mein Reden, als ich noch in meinem Lande war? Darum kam ich dir zuvor, indem ich nach Tarsis entfloh, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte, und der sich des Übels gereuen lässt. Das prophetische Unterbewusstsein, genährt mit dem Wort des lebendigen Gottes, hab ich's nicht gewusst. Es ist wunderbar, wenn wir hier vom Leiden im Herzen Gottes hören. Aber wir sollten eines wissen. Die Reue Gottes betrifft nur die Zurücknahme von Übel und Gericht. Die Gnadengaben, Berufungen und Verheißungen Gottes sind unbereubar, unwiderrufbar. Das steht klar geschrieben in Römer 11, Vers 29. Noch einmal, die Reue Gottes betrifft nur die Zurücknahme von Gerichten, von angedrohten Übeln. Seine Gnadengaben und Berufungen sind unwiderrufbar. 2. Könige 20, Vers 7 bis 11. Und Jesaja sprach, holet einen Feigenkuchen. 12 Buchstaben. Und sie holten ihn und legten ihn auf das Geschwür, und er genas. Das Geschwür ist offensichtlich nichts Harmloses. Dieses hebräische Wort, Schöchin, das 12-mal im Alten Testament verwendet wird, bezeichnet gelegentlich Blattern, gelegentlich auch den Aussatz, die Beulen, die beim Aussatz entstehen, und gelegentlich sogar die Pest. Es hat sogar den Anschein, dass damit das bezeichnet wird, was wir heute den Krebs nennen. Schöchin. Wovon wird denn nun eigentlich Hiskia, oder wodurch wird denn nun eigentlich Hiskia geheilt? Durch ein Wunder Gottes oder durch die naturheilkundliche Medizin des Feigenkuchens? Durch beides. Denn sonst wäre es ja sinnlos gewesen. Beides widerspricht sich nicht. Es ist ein gewaltiges Wunder Gottes. Und zugleich wird etwas eingesetzt, das die Heilung begünstigen soll. Und so sind wir als Gotteskinder durchaus berechtigt, auch wenn wir alles von dem Herrn erwarten, zum Arzt zu gehen und die verordneten Medikamente im Rahmen des Maßes und der Vernunft zu nehmen, indem wir segnen und indem wir sie nehmen mit Danksagung, damit sie geheiligt werden. Gott kann helfen durch wenig, er kann helfen durch ein Wunder, er kann aber auch helfen durch die Hand eines Arztes. Ich kannte einen jungen Bruder, einen Prediger, der sehr stark charismatisch geprägt war, vielleicht zu stark. Und er war stark kurzsichtig und hat mit seiner Frau, die auch ein Augenleiden hatte, abgelehnt, eine Brille zu tragen, die ihm der Optiker, die ihm der Arzt verschrieben hatte. Er hat gesagt, durch Gottes Gnade wird das alles wieder gut. Ich brauche keine Brille. Ich will Glauben beweisen. Aber schließlich war es dann so, dass er die Bibel so lesen musste und dann gar nichts mehr erkennen konnte. Und da hat er die Brille wieder aufgesetzt. Den Feigenkuchen. Es gibt beide Linien. Lesen Sie einmal in Hebräer 11 nach. Jenes Wort in Vers 32 bis 38. Hebräer 11 von Vers 32 an. Wo es heißt, von den einen, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit bewirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, des Feuers Kraft auslöschten, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung. Das ist die triumphierende Gemeinde. Gleichsam die Charismatiker des alten Bundes. Dann heißt es, andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, damit sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfellen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, irrten umher in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Es gibt beide Linien, eine, die einen und die anderen. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass der Feigenkuchen, der zur Genesung Hiskias führt, zur Heilung seiner Wunde, vielleicht auch ein prophetischer Hinweis ist. Wir wissen, der Feigenbaum ist das erneuerte Israel, wenn es Saft gewinnt und Blätter treibt und schließlich auch Feigen bringt. Wir wissen auch um die große Wunde Israels, die ihm der Herr geschlagen hat, sonderlich den 10 Stämmen. Vielleicht dient die Erneuerung Judas im Bilde des Feigenbaumes einmal dazu, dass die Wunde Israels heilen wird. Die Wunde, die der Herr geschlagen hat, von der es heißt in Hosea 6, ich habe geschlagen und ich werde heilen. Ich habe zerrissen und werde die Wunden verbinden. Nun wird ihm hier ein Gotteszeichen gegeben. Ich möchte weiterlesen, und Hiskia sprach zu Jesajas, welches ist das Zeichen, dass Jehova mich heilen wird und dass ich am dritten Tage in das Haus Jehovas wieder hinaufgehen werde. Und Jesaja sprach, dies wird dir das Zeichen sein von Seiten Jehovas, dass Jehova das Wort tun wird, welches er geredet hat. Soll der Schatten 10 Grade vorwärts gehen oder soll er 10 Grade zurückgehen? Und Hiskia sprach, es ist dem Schatten ein leichtes, 10 Grade zu fallen. Nein, sondern der Schatten soll 10 Grade rückwärts gehen. Da rief der Prophet Jesajas zu Jehova, und er ließ den Schatten an den Geraden oder an den Stufen, welche er am Sonnenzeiger an der Sonnenuhr des Ahas niederwärts gegangen war, um 10 Grade rückwärts gehen. Ein gewaltiges Zeichen. Man hat gesagt, das wäre lediglich ein Spiegeleffekt der Wolken gewesen. So wie die Russen ja jetzt jenes Sonnenpaddel ausgesetzt haben, in einem Versuch, um Sonnenlicht in finstere Gegenden Sibiriens zu werfen, und um zu überprüfen, ob das vielleicht in einem größeren Maßstab einmal möglich sein wird. Gegenden der Mitternachtssonne oder jener Zeit, wo kaum die Sonne am Himmel steht, mit Licht der Sonne zu versorgen. Nein, das ist es nicht gewesen. Der Naturwissenschaftler und Forscher Immanuel Velikovsky hat darauf hingewiesen, dass zur Zeit des Jesajas gewaltige kosmische Umstürze gewesen sind. Nach zeitgenössischen Schilderungen, aber auch nach dem, was man festgestellt hat. Etwa in jenen kalifornischen Zirbelkiefern, an deren Jahresringen man solche Dinge nachlesen kann, die ja teilweise einige tausend Jahre alt werden können. Er hat darauf hingewiesen, dass damals ein Ereignis stattgefunden haben muss, was wir heute einen Meteoritendurchgang nennen würden, und dass die Erdachse sich um ein weniges geneigt habe. Das war dann der Grund, dass der Sonnenzeiger an der Sonnenuhr des Ahas sich um 10 Grad bewegte. Das muss im Laufe der Erde und der Erdgeschichte einige Male geschehen sein. Es ist zum Beispiel jenes Land, das einmal Grünland hieß, das heißt Grünland, und das gewaltige Steinkohlevorräte hat, dann von einer Eisdecke überzogen worden sein, durch eine solche große kosmische Änderung. Zeichen Gottes für die Genesung des Hiskia. 15 Jahre werden ihm hinzugelegt. Ich möchte hier darauf hinweisen, dass ein englischer Bibelausleger, es ist Bullinger in der Companion Bible, annimmt, dass die 15 Stufen Psalmen, die wir in unserer Bibel finden, auf jene 15 Lebensjahre des Hiskia hinweisen. Denn sie haben es mit den Stufen des Tempels nicht zu tun. Erst der Messias-Tempel in Hesekiel 40 wird einmal jene 15 Stufen aufweisen. Es sind die Psalmen 120 bis 134. Und in diesen Stufenpsalmen ist dasselbe Wort verwendet, was hier in den Stufen der Sonnenuhr des Hiskia genannt wird. 15 Jahre Lebensverlängerung, 15 Stufenpsalmen, die dieses wunderbare Zeichen Gottes besingen. Aber sei dem, wie es sei. Nun wollen wir einmal das zweite Gebet des Hiskia aufschlagen. Wir finden es in Jesajas 38. Es ist sein Gebet, dass er nach seiner Errettung aus Todesnot rückblickend spricht. Jesajas 38, Vers 9 und folgende. Aufzeichnung Hiskias, des Königs von Juda, als er krank gewesen und von seiner Krankheit genesen war. Ja, es ist gut, wenn man dessen gedenkt, was der Herr an uns gehandelt hat. Wir werden dann den Vers singen, lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen, dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Und daran gedenkt Hiskia in seiner Aufzeichnung, in seinem königlichen Tagebuch. Ich sprach, in der Ruhe meiner Tage soll ich hingehen zu den Pforten des Scheol, des Totenreiches, bin beraubt des Restes meiner Jahre. Ich sprach, ich werde Jehova nicht sehen, Jehova im Lande der Lebendigen. Ich werde Menschen nicht mehr erblicken bei den Bewohnern des Totenreiches. Meine Wohnung ist abgebrochen und ward von mir weggeführt wie ein Hirtenzelt. Es ist das Zelt unseres irdischen Leibes. Ich habe dem Weber gleich mein Leben aufgerollt. Vom Trumme schnitt er mich los. Vom Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. So gedenkt er dessen, was er erlebt hat. So gedenkt er dessen, was Gott an ihm getan hat und was ihm gedroht hat. Und dann Vers 13. Ich beschwichtigte meine Seele bis zum Morgen, dem Löwen gleich, also zerbrach er alle meine Gebeine. Von Tage bis zur Nacht wirst du ein Ende mit mir machen. Wie eine Schwalbe, wie ein Kranich, so klagte ich. Ich girrte wie die Taube. Schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt als Bürger für mich ein. Jenes wunderbare Wort, wo er hinwegschaut auf den Parakleten, auf den Bürgen. Jesus Christus, letzten Endes, den auch wir dem Vater gegenüber haben, so richtet er seinen Blick auf diesen Herrn. Ich werde immer wieder eigenartig berührt, wenn es in der Matthäus-Passion nach dem Bericht über den Tode Jesu am Kreuz in einem Choral heißt, wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod muss leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, so reiß mich aus den Ängsten, Kraft deiner Angst und Bein. Und so richtet der Sterbende in diesem Choral seinen Blick auf den gekreuzigten Herrn, der gerufen hat, es ist vollbracht. So wie es hier der Mann des alten Bundes in einer gewissen Weise schon tat, schmachtend blickten meine Augen zur Höhe. O Herr, mir ist bange, tritt du als Bürger für mich ein. Es ist freilich noch nicht jene letzte Klarheit im Hinblick auf das Sterben und den Tod, die wir haben im neuen Bund. Durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, durch die klare Belehrung aus dem Munde Jesu, aus dem Munde seiner Apostel. Wo dann ein Paulus sagen kann, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christo zu sein, das konnte Hiskia noch nicht. Das merken wir auch an diesen Worten in seinem Dankgebet. Wir sind durch das Sterben Jesu befreit von jener Todesfurcht, der wir ohne Jesus ein ganzes Leben lang wie Sklaven unterworfen sind. Freilich müssen wir eins sagen, befreit von der Todesfurcht, befreit von jener Furcht hineinzufallen in das bodenlose Nichts und auszulöschen für immer und ewig. Aber doch werden auch Gotteskinder durch die Sterbensnot hindurchgeführt und vielleicht auch einmal durch die Sterbensangst. Beides hat nichts miteinander zu tun. Es ist ein kreatürliches Geschehen, durch das auch wir noch einmal hindurchgehen werden müssen. Es sei denn, wir gehören zu jener letzten Generation, die da entrückt wird und die nicht durch den Tod hindurchgehen muss. Ich möchte weiterlesen in Jesajas 38, Vers 15. Was soll ich sagen, dass er es mir zugesagt und es auch ausgeführt hat. Ich will vorsichtig wandern, alle meine Jahre wegen der Betrübnis meiner Seele. O Herr, durch dieses, das heißt durch dieses vorsichtige Wandern, lebt man. Und in jeder Beziehung liegt darin das Leben meines Geistes. Und da denken wir wieder zurück an jene Worte des Apostels Paulus, der uns ermahnt hat, dass wir genau zusehen sollen, wie wir umherwandeln und dass wir als die Weise die Zeit auskaufen sollen und Einsicht gewinnen sollen darüber, was der Wille Gottes sei. Darin, in diesem vorsichtigen Wandern, in dieser weisen Lebensverwaltung und Lebensgestaltung, liegt in jeder Beziehung auch das Leben unseres Geistes, unser geistliches Leben, unser geistliches Werden, ob wir zur Fülle gelangen im Geist oder ob wir mehr und mehr geistlicherweise verarmen. Hier schon in wunderbarer Weise angedeutet. Und dann sagt Hiskia weiter, und du machst mich gesund und erhältst mich am Leben. Siehe, zum Heil ward mir bitteres Leid. Du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Jener Gottesname Du, der hier zweimal erscheint. Ich bin schon lange innerlich gehalten, einmal zu forschen über jenes doppelte Ich, das in der Schrift erscheint. Ich habe bei mir selbst geschworen. Oder das doppelte Er. Und hier ein doppeltes Du. Du nach dem Hebräischen der Erste, der Letzte und der Lebendige, der Name Gottes. Du zogest liebevoll meine Seele aus der Vernichtungsgrube, denn alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Denn nicht der Scheol preist dich, der Todlob singt dir nicht, die in die Grube hinabgefahren sind, harren nicht auf deine Treue. Der Lebende, der preist dich, wie ich heute. Der Vater gibt den Kindern Kunde von deiner Treue. Jehova war bereit, mich zu retten, und wir wollen mein Saitenspiel rühren alle Tage unseres Lebens im Hause Jehovas. Der Lebende, der preist dich, wie ich heute. Wenn doch das auch uns geschenkt würde, dass wir die Zeit unseres Lebens nutzten im Dienste des lebendigen Gottes. Und da möchte ich nun einmal fragen, was hat denn eigentlich Hiskia mit der gottgeschenkten Zeit angefangen? Denn das ist ja zunächst etwas Ungefülltes, ein Vakuum, das ihm hier gegeben wird. 15 Jahre, die er füllen kann mit Segnungen Gottes, mit wunderbarer Heilsgestaltung, mit einem neuen Werden in der Gnade Gottes. Wir könnten sagen, neutestamentlich gesprochen, in der Gnade Jesu oder aber auch in einem ständigen Verlust an Substanz, sodass am Ende nur noch Trümmer übrig bleiben von einem gesegneten Leben in der Nachfolge. Was hat Hiskia mit der gottgeschenkten Zusatzzeit von 15 Jahren angefangen? Auch wir haben vielleicht manches schon in dieser Weise erfahren. Vielleicht waren auch wir todkrank, vielleicht sind auch wir aus einer schwierigen Operation wieder zum Leben gekommen, hindurchgekommen, vielleicht gar erweckt wieder vom klinischen Tod, wie es manchen heute geschieht, aus mancher Gefahr errettet, aus mancher Todesnot. Was machen wir mit der von Gott geschenkten Zeit? Kaufen wir jene göttlichen Gelegenheiten, jene Heilstermine aus, die uns gegeben sind? Wir sind womöglich heute die letzte Generation der Gemeinde vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus in Herrlichkeit. Und wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch gegeben ist, die wir hier noch in Deutschland und in Mitteleuropa, jedenfalls in einem Teil Mitteleuropas, wie auf einer Insel der Seligen leben. Epheser 4 steht einmal das Wort, gebet nicht Raum dem Teufel. Hier haben wir das Vakuum und das mögliche Einströmen dämonischer, finsterer Mächte. Und dann heißt es weiter, nicht zürnet. Dem Apostel Paulus wäre es nie eingefallen, uns den Befehl zu geben, dass wir zürnen sollen, sondern es heißt, gebet nicht Raum dem Teufel. Ihr zürnet? Das kann geschehen, aber sündiget nicht. Lasset die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn, dass dann in der Nacht die Dinge in eurem Unterbewusstsein sich dämonisch entfalten und potenzieren. Ihr zürnet? Ja, das kann einmal geschehen, dass man auch von Zorn erfasst wird, vielleicht über den Zustand in der Gemeinde Gottes. Aber sündiget nicht. Gebet nicht Raum dem Teufel. Das Zeitvakuum unseres Lebens. Zweiten Könige 20, 12 bis 19, das wäre das Letzte, was wir heute Abend betrachten wollen. Meine Stunde geht dem Ende entgegen. Zu jener Zeit sandte Berodach Balatan, der Sohn Balatans, der König von Babel, Brief und Geschenk an Hiskia, denn er hatte gehört, dass Hiskia krank gewesen war. Nun müssen Sie die geschichtliche Situation sehen. Das assyrische Großreich geht seinem Ende entgegen. Wie jedes Weltreich dieser Erde und der Weltgeschichte. Es liegt gleichsam in den letzten Zügen. Aber da ist eine junge, lebendige, frische Großmacht, die im Entstehen begriffen ist. Jene kommende Großmacht von Babylon. Und diese Männer in Babylon, die das babylonische Weltreich aus der Taufe gehoben haben, suchen Bündnisgenossen. Und deshalb schicken sie hier ihre Diplomaten zu dem König Hiskia. Und ihre Namen weisen einiges davon aus welcher Quelle sie leben. Berodach Balatan, Anbeter des großen Verführers. Balatan, Mars ist Herrscher und mein Herr. Und sie kommen aus Babel, der Verwirrung. Da kommen sie mit einem Geschenk des Königs von Babel und mit einem Brief mit herzlichen Glückwünschen zur Genesung. Und Hiskia hörte sie an und er zeigte ihnen sein ganzes Schatzhaus, das Silber und das Gold und die Gewürze und das köstliche Öl und sein ganzes Waffenarsenal, sein ganzes Zeughaus und alles, was sich in seinen Schätzen vorfand. Es war nichts in seinem Hause und in seiner ganzen Herrschaft, was Hiskia ihnen nicht gezeigt hätte. Nach den Parallelstellen war es das Silber, war es das Gold, waren es die Edelsteine, die Gewürze, das köstliche Öl, die Langschilde in seinem Zeughaus, alle seine Waffen und kostbaren Geräte, alle seine Schätze, sein Brotgetreide, sein Most, und die unterirdische Wasserleitung, die er gegraben hatte und die man heute noch durchschreiten und bewundern kann. Alles hat er ihnen gezeigt. Darf er das nicht? Hatte kürzlich nach 30 Jahren Besuch von meinem Bruder aus der ehemaligen DDR. Ihm habe ich auch alles gezeigt, was in meiner Wohnung ist und schöne Dias aus den Ferien und meine Bücherei, darf man das nicht? Ich möchte Ihnen etwas sagen. Hiskia hat in diesem Moment nicht mehr auf den lebendigen Gott vertraut. Der Schrecken vor den Assyrern stak ihm noch in einer solch gewaltigen Weise in den Knochen, dass er glücklich war über die Bündnisgenossen aus Babylon und er wollte sich ihnen als der Bündniswürdige erzeigen. Und deshalb hat er ihnen alles gezeigt, auch sein ganzes Waffenarsenal. Er hat Fleisch für seinen Arm gehalten und hat nicht mehr vertraut auf den Geist des lebendigen Gottes. Und nur so können wir es verstehen, was dann im Folgenden gesagt wird. Ich möchte eigentlich sagen, hätte doch Hiskia hier ein drittes Mal gebetet. Ehe er sich mit dem Diplomaten aus Babylon abgab und ehe er ihr Geschenk und ihren Brief annahm. Aber hier hat er versagt. Da kam Jesajas, der Prophet, zum König Hiskia und sprach zu ihm, was haben diese Männer gesagt? Woher sind sie zu dir gekommen? Und Hiskia sprach, aus fernem Lande sind sie gekommen, von Babel. Und er sprach, was haben sie in deinem Hause gesehen? Und Hiskia sprach, sie haben alles gesehen, was in meinem Hause ist. Es gibt nichts von meinen Schätzen, was ich ihnen nicht gezeigt hätte. Da sprach Jesajas zu Hiskia, höre das Wort Jehovas. Siehe, es kommen Tage, da alles, was in deinem Hause ist und was deine Väter aufgehäuft haben, bis auf diesen Tag nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben, spricht Jehova, und von deinen Söhnen, die aus dir hervorkommen werden, die du zeugen wirst, wird man nehmen. Und sie werden Kämmerer sein im Palaste des Königs von Babel. Und Hiskia sprach zu Jesajas, das Wort Jehovas ist gut, dass du geredet hast. Und er sprach, nicht wahr? Es wird doch wenigstens Friede und Bestand sein. solange ich lebe. So beten heute viele Gotteskinder: Herr Jesus, komm. Komme bald, Herr Jesus. Aber gib doch unseren Politikern so viel Weisheit, dass sie endlich deine Gebote erkennen, dass sie zusammenfinden und sich einigen und den Weltfrieden dauerhaft schaffen, dass die Kriege auf Erden aufhören und dass auch Wohlstand und Erfolg und Wirtschaftswunder in unserem Lande bleiben möge. Und dabei ist uns etwas ganz anderes gesagt im Blick auf das Kommen Jesu und die Zeit zuvor von dem Herrn und von seinen Aposteln. Wir werden morgen darüber zu sprechen haben. Das Wort ist gut, das Wort Gottes. Aber es wird doch wenigstens Friede und Bestand sein, solange ich lebe. Wenn ich an meine Kinder denke, an meine Enkel. Vielleicht hören wir noch ganz kurz hinein in 2. Chroniker 32. Dort heißt es in Vers 25, aber Jehiskia vergalt nicht nach der Wohltat, die ihm erwiesen worden war. Denn sein Herz überhob sich, und es kam ein Zorn über ihn und Juda und Jerusalem. Selbstüberhebung. Ich bin bündniswürdig, bin vertrauenswürdig, ihr Diplomaten aus Babylon, ich bin der Mann, mit dem ihr paktieren könnt. Und dann das tragische Wort in Vers 30 und 31. Und Jehiskia hatte gelingen in allem seinem Tun. Und dann heißt es, und also verließ ihn Gott bei den Gesandten der Fürsten von Babel, die zu ihm gesandt hatten, um nach dem Wunder zu fragen, welches im Lande geschehen war, um ihn zu versuchen, damit er alles erkennte, was in seinem Herzen war. Vielleicht ist uns zugelegte Zeit, zugelegte Lebenszeit auch gegeben zu dem Zweck, damit Gott alles erkennt, was in unseren Herzen ist. Als Probe des lebendigen Gottes, aber auch als eine Chance. Als eine Chance, die es zu nutzen gilt. Wir haben begonnen mit einem Wort des Apostels Paulus. Wir wollen diese Stunde schließen mit einem Wort des Apostels Petrus im Hinblick auf die Zeit, die es zu nutzen gilt. 1. Petrus 4, 1 bis 3. Da nun Christus für uns im Fleische gelitten hat, so bewaffnet auch ihr euch mit demselben Sinn, mit demselben Denken, mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleische gelitten hat, ruht aus von der Sünde, um die im Fleische noch übrige Zeit nicht mehr den Lüsten der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Die noch übrige Zeit, die Restzeit unseres Lebens. Denn die vergangene Zeit ist uns genug, den Willen der Nationen vollbracht zu haben, indem wir wandelten in Ausschweifungen, Lüsten, Trunkenheit, Festgelagen, Trinkgelagen, frevelhaften Götzendienereien, wobei es sie befremdet, dass ihr nicht mitlaufet zu demselben Treiben der Ausschweifung und lästern euch, welche dem Rechenschaft geben werden, der bereit ist, Lebendige und Tote zu richten. Die vergangene Zeit der Sünde reicht uns. Nun sollten wir die Zeit nützen, die Gott uns gegeben hat, und die Zeit auskaufen. Amen.